Wir gehen über in die Schriftlesung und da nehme ich euch mit rein ins Kapitel 18 des Richtersbuchs. Ihr dürft gerne selber mitlesen, ist hinten an der Leinwand, aber ihr dürft auch gerne in eure eigenen Bibel reinschauen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen könnten. Denn bis dahin war ihm unter den Stämmen Israels kein Erbe zugefallen. Und die Söhne Dans sandten 5 tapfere Männer aus der Gesamtheit ihrer Sippe von Zoria und Estahol aus, die das Land erkunden und erforschen sollten. Und sie sprachen zu ihnen, geht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Bergland Ephraim in das Haus Michas und blieben dort über Nacht. Als sie nun dort bei dem Gesinde Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Mannes, des Leviten, und gingen zu ihm und fragten ihn, wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier und was hast du hier zu tun? Er antwortete ihnen, so und so hat es Micha mir gemacht, und er hat mich um Lohn angestellt, damit ich ihm als Priester diene. Sie sprachen zu ihm, befrag doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Der Priester antwortete ihnen, zieht hin in Frieden. Euer Weg, den ihr zieht, ist vor dem Herrn ganz recht. Da gingen die 5 Männer hin und kamen nach Lais. Und sie sahen, dass das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnte, nach der Art der Zitonier, ruhig und sorglos, und es war niemand im Land, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Zitoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Als jene nun wieder zu ihren Brüdern nach Zoria und Estahol kamen, sprachen ihre Brüder zu ihnen, was bringt ihr für Bericht? Da sprachen sie, macht euch auf, lasst uns gegen sie in den Krieg ziehen, denn wir haben das Land angesehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr wollt untätig bleiben? Seid nicht faul, sondern zieht hin, um das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hingeht, werdet ihr zu einem sorglosen Volk kommen und in ein weites Land. Denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht an allem, was es auf der Erde gibt. Da brachen von dort aus dem Geschlecht Dans von Zoria und Estahol 600 Mann auf, mit ihren Waffen zum Kampf gerüstet. Und sie zogen hinauf und lagerten sich bei Kiriat Jearim in Juda. Daher nannte man dieser Ort das Lager Dans bis zu diesem Tage. Siehe, es ist hinter Kiriat Jearim. Und von dort durchquerten sie das Bergland Ephraim und kamen zum Haus Michas. Da ergriffen die 5 Männer, die gegangen waren, um das Land Lais auszukundschaften, dort das Wort und sprachen zu ihren Brüdern, wisst ihr, dass sich in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim befinden, auch ein Bildnis und ein gegossenes Bild? Nun überlegt, was ihr tun wollt. Und sie kehrten dort ein und kamen in das Haus des jungen Mannes, des Leviten, in Michas Haus und grüßten ihn. Aber die 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männer von den Söhnen Dans standen vor dem Tor. Und die 5 Männer, die ausgezogen waren, um das Land zu erkunden, gingen hinauf und kamen hinein. Und sie nahmen das Bildnis, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild an sich. Unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männern. Als nun jene in Michas Haus kamen und das Bildnis, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild wegnahm, sprach der Priester zu ihnen, was macht ihr da? Sie antworteten ihm, schweig, leg deine Hand auf den Mund und zieh mit uns, damit du für uns Vater und Priester wirst. Was ist besser für dich, Hauspriester eines einzelnen Mannes zu sein oder Priester eines Stammes und Geschlecht in Israel? Da wurde es dem Priester wohl um Herz. und er nahm das Ephod und die Teraphim und das Bildnis und trat unter das Volk. Und sie wanderten sich um und zogen ab und schickten die Kinder und das Vieh und das kostbare Gerät vor sich her. Sobald sie sich aber von Michas Haus entfernt hatten, wurden die Männer, die in den Häusern um Michas Haus herum wohnten, zusammengerufen, und sie holten die Söhne Dans ein. Und sie riefen den Söhnen Dans nach. Diese aber wandten ihrem Angesicht und sprachen zu Micha: Was hast du, dass du die Leute zusammengerufen hast? Er antwortete: Ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, und den Priester weggenommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Wie könnt ihr dann noch zu mir sagen, was hast du? Aber die Söhne Dans sprachen zu ihm: Belästige uns nicht weiter mit deinem Geschrei, sonst bekommst du es mit erbitterten Leuten zu tun, die dich samt deines Hauses beseitigen würden. So gingen die Söhne Dans ihren Weg. Und weil Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich um und kehrte wieder zu seinem Haus zurück. Jene aber nahmen mit, was Micha gemacht hatte, samt dem, der sein Priester gewesen war, und überfielen Leis, ein stilles, sorgloses Volk, und schlugen es mit Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettete, denn sie lag fern von Sidon, und sie hatten mit keinem Menschen Verkehr, die Stadt lag nämlich im Tal von Beth-Reshob. Jene aber bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Und sie nannten sie Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Zuvor aber hieß die Stadt Leis. Und die Söhne Dans richten für sich das Bildnis auf. Und Jonathan, der Sohn Gerons, des Sohnes Moses, und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan bis zu der Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hat, solange dass das Haus Gottes in Silo war. Amen.
Ja, danke Fabio für die Schriftlesung. Wer mich nicht kennt, ich bin Lukas und freue mich, heute Abend wieder mit euch ins Richterbuch schauen zu dürfen. Wir haben nicht viel Zeit für sehr viel Text. Ich weiß nicht, ob ihr alles ganz behalten habt, ob ihr noch wisst, was am Anfang stand. Deswegen möchte ich einmal kurz eine Einordnung nochmal geben. Wo befinden wir uns eigentlich gerade genau im Richterbuch? Wir befinden uns im letzten Teil, Kapitel 18 von 21. Man könnte meinen, also am Ende der Richterzeit, doch, wenn wir uns diese Kapitel anschauen, 17 bis 20, dann können wir feststellen, nee, es gibt tatsächlich einen Zeitsprung zurück, ganz an Anfang von Richter. Das heißt, zeitlich chronologisch befinden wir uns in diesem Kapitel wieder vor sehr vielen Geschehnissen, die wir uns in vergangenen Wochen schon angeschaut haben. Das kann man auch in diesen Kapiteln am Text feststellen. Zum Beispiel taucht in Kapitel 20 ganz klar plötzlich der Sohn von dem Priester Eleazar auf, der Pineas oder Pinhas. Und Eleazar war derjenige, der Priester, der mit Josua damals ins Land gezogen ist und da eben die Aufgabe des hohen Priesters hatte. Das heißt, wenn auf einmal in Kapitel 20 wieder der direkte Sohn von Eleazar auftritt, dann können wir daraus schließen, das Ganze fand auch eben unmittelbar nach der Zeit statt, in der Josua und Eleazar gelebt haben. Aber davon hören wir erst in den nächsten Wochen. Heute sind wir im Kapitel 20 und Kapitel 20 knüpft direkt, man wundert sich, an Kapitel 17 an. Dort haben wir von Micha gehört. Letzte Woche hat Philipp darüber gepredigt. Ich empfehle sehr, dass wer es noch nicht gemacht hat, sich anzuhören. Ich fand es sehr gut und sehr passend und wir haben dort sehen können, wie eben der Micha, ein Ephraimiter, sich ein Götzenbild baute, danach einen Leviten sich zum Priester anstellte und ja, da so ein Götzenkult anfing. Und am Ende des Textes sagt: Hey, ist doch super, Gott ist mir wohlgesonnen, weil ich habe einen Götzen und ich habe einen Priester, der für mich im Hause dient. Und heute geht es genau da weiter. Micha wird auch später im Text noch vorkommen, das habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. Und wir sehen, wie eben diese Sünde Michas letztlich auf einen ganzen Stamm, nämlich den Stamm Dan, übergreift. Aber wie kommt es dazu? Wir wollen einsteigen mit unserem ersten Vers. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel falsch gestellte Fragen, falsche Antworten und trügerische Sicherheiten. Wir finden uns jetzt im ersten Punkt, falsche Fragen. Direkt Richter 18, Vers 1. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen könnten. Denn bis dahin war ihnen unter den Stämmen Israels kein Erbe zugefallen. Wenn man das so hört, dann könnte man Mitleid mit dem Stamm Dan haben. Das klingt so, als hätten alle ein Stück vom Kuchen abbekommen, nur die Daniter nicht. Die sind irgendwie vergessen worden und müssen sich jetzt irgendwie selbst was suchen. Aber wenn wir den Gesamtkontext von Israels Landeinnahme und der Eroberung Kanaans uns nochmal vor Augen führen, was wir in den Büchern Mose nachlesen können, was wir auch im Buch Josua nachlesen können, dann wird schnell deutlich, dass das so nicht war. Beim Einzug in das Land Kanaan hat Gott ganz klar festgesetzt, welche Grenzen das Land haben wird und hat auch gesagt, sie sollen durch Los darüber entscheiden, welches Gebiet, welcher Stamm jeweils zur Verfügung bekommen soll. Und auch die Daniter sind dabei nicht vergessen worden und haben ein bestimmtes Gebiet zugewiesen bekommen bei Zora und Esjatol. Jonas, du kannst einmal gerne die Karte aufwerfen, die ich rausgesucht habe. Es wird uns in Josua 19, Vers 40 folgende genau mitgeteilt, eben wo dieses Siedlungsgebiet der Daniter liegen soll. Warten wir noch ein bisschen. Genau, vielleicht, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann. Ziemlich in der Mitte der Karte, so einen großen Fleck, da ist Ephraim markiert und so ein bisschen schräg links davon Dan ausgeschrieben. Das ist eben das Gebiet nach Josua 19, Vers 40, in dem die Daniter sich ansiedeln sollten. Und genau eben auch das Gebiet, in dem wir sich gerade befinden. Am Anfang unseres Textes, da steht in Zora und Esjatol, befinden sie sich, das liegt in diesem Bereich. Und direkt auch in Josua wird geschrieben, dass die Daniter dann aber von dort auch weitergezogen sind nach Lais und sich auch dort niedergelassen haben. Das ist genau die Geschichte, die wir heute in unserem Text haben und auch wieder ein Indiz und ein Zeichen dafür, dass eben das ganz, ganz früh bei der Richterzeit stattgefunden hat und noch direkt im Anschluss an die Zeit von Josua. Aber nicht nur in Josua 19 wird schon auf diese Geschichte Bezug genommen, sondern eben auch in Richter 1, Vers 34. Richter 1, da wird beschrieben nochmal, wie einzelne Stämme die Gebiete in Kanaan sich eroberten, aber eben auch, wie sie darin gescheitert sind, sich die zu erobern und eben auch die Völker, die dort vorher gelebt haben, entgegen der Anweisung Gottes zu vertreiben. Und in Richter 1, Vers 34 steht eben, und die Amoriter drängten die Söhne Dans auf das Bergland zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Heißt, die Söhne Dans, der Stamm Dan, war nicht so, dass sie keinen Erbteil hatten, sondern sie haben es letztlich nicht geschafft, es einzunehmen. Die Feinde dort haben sie vertrieben, haben sie nicht reingelassen und die Daniter waren scheinbar nicht stark genug, sie zu besiegen. Aber auch hier drin steckt schon wieder eine Wertung, denn dadurch wird klar, dass letztlich die Daniter nicht einfach zu schwach waren, sondern dass ihre Schwäche darin bestand, dass sie sich nicht auf Gott verlassen haben und Gott ungehorsam waren beziehungsweise eben nicht genug vertraut haben, weil Gott hat Israel ganz klar zugesagt, dass sie bei der Eroberung Kanaans auf ihn zählen können, dass er ihnen helfen wird, das Land so einzunehmen, wie er es verheißen hat und dass kein Feind vor ihnen bestehen werden wird, wenn sie das Ganze mit ihm zusammen machen und in seinem Willen. Und Josua 21, Vers 43 heißt es auch, 43 bis 45, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Das ist also der Kontrast. Zum einen, Gott hat komplett Wort gehalten, hat gesagt, ich bin da und hat es bewiesen, mehrfach, wir können es nachlesen, im Buch Josua. Und wenn es dann hier heißt, da waren, war der Stamm Dan, bei dem hat es nicht funktioniert, dann können wir daraus ziemlich sicher die Wertung schließen, dann war die Beziehung zu Gott da nicht in Ordnung. Oder vielleicht können wir jetzt auch erst in unserem Text sehen, wie das Ganze so weit gekommen ist. Die Anita stehen nämlich da in Israel bei Eschatol und Zora und senden, haben wir gesehen, nun Kundschafter aus, um nach einem Land zu suchen, in welchem sie leben können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Ganze kommt einem doch auch wieder bekannt vor, nämlich aus 4. Mose 13. Damals, als Israel aus Ägypten ausgezogen war, die erste Wüstenzeit hinter sich hatte und dann vor dem gelobten Land stand und Mose in Gottes Auftrag wohlgemerkt Kundschafter aussandte, um das Land zu erkunden. Und damals kommen die Kundschafter zurück und sagen, ganz ähnlich wie das hier in unserem Text später, die Kundschafter sagen, Leute, das Land ist ein Traum, das ist super, da gibt es alles, was wir brauchen, das ist wirklich das gelobte Land. Problem, die Bewohner dort sind auch ziemlich stark und sind sehr kräftig und sind sehr viele und die können wir niemals besiegen und die sind so furchteinflößend. Das haben die Kundschafter damals berichtet und darauf hat es hin, hat das Volk, heißt immer gemurrt, hat sich aufgelehnt gegen Mose und gegen Gott und hat gesagt, sie wollen lieber nach Ägypten zurückkehren. Die Konsequenz des Ganzen war, dass Gott diese Generation damals verworfen hat, bis alle von dieser Generation gestorben war, hat er das Volk 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen lassen und ist erst dann mit der neuen Generation im Buch Josua eben nachzulesen, in das Land eingezogen. Also hier haben wir eine sehr starke Parallele zu dem, was damals passiert ist. Und man kann sagen, die Daniter stehen genau dort, wo Gott sie hinführen wollte. Sie stehen an dem Ort, wo Gott sie ganz konkret hinverwiesen hat. Der liegt vor ihnen. Und was sie machen, ist, sich den letztlich anzuschauen und zu sagen, nee, das ist uns jetzt hier zu anstrengend. Das ist ja ziemlich aufwendig, jetzt die Amoriter zu vertreiben. Die wollen sich einfach hier nicht so leicht ergeben. Das fühlt sich nicht so gut an. Lass uns nach was anderem suchen. Sie wenden sich dann eben, indem sie die Kundschafter aussenden, von dem Gebiet ab, welches ihnen eigentlich zugefallen ist, wie es Gott verheißen hat, und machen sich auf die Suche nach etwas anderem. Sie gehen den Kampf aus dem Weg und man kann sagen, sie machen sich auf die Suche und sie stellen eine Frage, nämlich wo sollen wir leben, obwohl Gott ihnen die Antwort schon längst gegeben hat. Und da können wir uns fragen, ist das nicht auch ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft oder dem Zustand des sogenannten christlichen Westens? Wie viele Menschen bezeichnen sich heute als Christen, sind aber nicht bereit, sich wirklich Gottes Wort zu unterstellen, das anzunehmen, was er darin gesagt hat und auf ihr Leben anzuwenden, weil es sich vielleicht nicht richtig anfühlt, nicht passend, nicht so leicht? Wie viele Themen seines Bereich, im Bereich Sexualethik und Schöpfungslehre, seines grundlegende Fragen des Evangeliums, zum Beispiel Thema Allversöhnungslehre, die Frage, ob Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist, sind heute innerhalb der Christenheit plötzlich in Frage gestellt, wenn man denn noch von Christenheit so generell sprechen kann. Oder auch anderes Beispiel, wie viele Christen nehmen ihren Platz in der Gemeinde oder eine Stelle in der Welt, an dem sie Gott hingestellt hat, nicht ein? Was mache ich, was machst du ganz persönlich in diesem Bereich? Das Thema Churchhopping kommt mir da in den Sinn. Ist immer noch sehr modern, dass man lieber wechselnd Gemeindegottesdienste besucht und sich nicht konkret festlegt, weil das hätte ja vielleicht auch Konsequenzen. Dann müsste man da vielleicht auch mal was übernehmen oder Verantwortung übernehmen. Oder vielleicht passt einmal die Predigt nicht oder der Lobpreis ist zu eintönig, zu lang. Zu viele junge Leute, zu viele alte. Und dann fällt es vielen schwer, sich zu entscheiden, ja, hier ist mein Platz, hier werde ich mich jetzt einbringen. Obwohl eigentlich wir, doch da würde ich sagen, im Neuen Testament einen ganz klaren Ruf zu bekommen. Andere warten eben darauf, dass sie ganz individuell von Gott angesprochen werden. Hey, da sollst du hin, obwohl er vielleicht allgemein verbindlich schon in seinem Wort gesprochen hat und es genau dafür uns gegeben hat, damit wir uns daran orientieren können. Wir sehen also, das Weglaufen vor dem Plan Gottes muss nicht immer sofort bedeuten, dass man direkt Gott abschwört und in den Gottesdienst fällt oder sich einem anderen Glauben anschließt. Ich kann auch erstmal damit anfangen, dass man zögert, gewisse Glaubensschritte zu gehen, gewisse Gehorsamsschritte. Genauso wäre es ein Glaubensschritt für die Daniter gewesen, eben um dieses Land zu kämpfen, das Gott ihnen verheißen hat, und darin auf Gott zu vertrauen. Doch das machen sie nicht. Stattdessen senden sie eben diese Kundschafter aus. Und die Kundschafter, wie gesagt, ziehen schon mit einer falschen Frage überhaupt, einer falschen Motivation, auf der Suche nach einem falschen Ziel los. Und auf der Suche nach einem Gebiet, wo sie leben können, kommen sie dann bei dem Micha vorbei und dem Leviten, den wir schon im letzten Kapitel kennengelernt haben. Und den Leviten fragen sie dann, hey, was machst du hier? Weil die Daniter schon irgendwie checken, dass der da eigentlich nicht hingehört. Und der Levit erzählt dann, so und so, hat mich ja mit mir gemacht, hat mich ja angestellt. Und wir haben im Kapitel 17 eben ja sehen können, was Micha mit ihm gemacht hat. Ihn für Geld an einen Götzenkult angestellt, um da als Priester zu dienen. Und wenn da eben steht, so und so hat Micha mit mir gemacht, können wir davon ausgehen, der Levit hat eben genau diese Story auch erzählt. Und da können wir auch eben sehen, wie weit weg die Kundschafter und der Stamm Dan schon da von Gott war. Denn eigentlich hätten sie sofort sehen müssen, dass dieser Levit vorne, der da vor ihnen steht, kein echter Priester ist oder es nicht wert ist, so genannt zu werden. Er hätte diesen Dienst, den er da tut, als rechtschaffener Gläubiger nicht ausüben dürfen. Aber genau diesen Mann fragen sie jetzt nach dem Weg. Genau diesen Mann fragen sie, hey, frag doch mal Gott, ob das richtig ist, was wir hier tun. Dann wissen wir vielleicht weiter. Sie fragen also jemanden nach dem Weg, der offensichtlich selbst von Gott abgewichen ist. Und damit verraten sie auch ihren eigenen geistlichen Zustand. Aber ich glaube, da steckt auch noch mehr hinter. Denn klar kann man sagen, einmal ist es die Unreife, der eigene Unglaube, die eigene Unkenntnis von Gottes Geboten, der sie dazu bringt, diesen Leviten zu fragen. Aber andererseits scheinen sie ja schon auch noch zu wissen, das ist ein Levit, der sollte eigentlich am Haus Gottes dienen, der gehört so ein bisschen zur geistlichen Klasse dazu. Den können wir mal fragen, weil vorher haben sie Gott nicht gefragt. Aber den fragen sie jetzt. Sie können also schon noch was mit dem Begriff Levit und dem ganzen Gottesdienst an sich anfangen. Und weil wir eben, komme ich zurück zum Anfang, wissen, dass eben auch diese Generation, von der wir hier lesen, die unmittelbare Nachfolgegeneration von den Israeliten ist, die nach Kanaan eingezogen sind, können wir uns vorstellen, ja, die haben auch noch was gewusst. Die waren noch nicht jetzt einfach komplett 100 Jahre lang ungläubig aufgewachsen, sondern die konnten noch was damit anfangen. Das heißt, eigentlich könnten sie schon checken, dass der ihnen nichts Gutes zu sagen hat. Aber vielleicht erhoffen sie sich ja gerade von diesem Mann jetzt genau die Antwort, die sie gerne hören möchten. Da steht einer von ihnen, der nennt sich Priester, obwohl er ja eigentlich gar nicht genau das tut, was ein Priester macht. Na, dann wird er uns vielleicht auch genau das sagen, was wir machen, nämlich vor dem Aufweglaufen, was Gott uns gesagt hat. Das passt doch eigentlich ganz gut, da können wir uns selbst bestätigen, in dem, was wir hier tun. Und das ist dieser Punkt, der, den ich überschrieben habe, mit falschen Antworten oder ein falscher Antwortgeber, den sie sich hier suchen. Und auch das ist etwas, was wir sagen können, unsere heutige Zeit trifft es eigentlich sehr gut und perfekt. Ein ganz extremes Beispiel habe ich jetzt die Tage eben mitbekommen aus Berlin. Dort hat eine evangelische Pastorin 4 Männer zu einem Eheverbund gesegnet. Ehepaar kann man bei 4 Leuten ja schlecht sagen. Das ist zwar weder vor dem Staat noch nach kirchlicher Lehre anerkannt und erlaubt. Dennoch hat sie das gemacht und dennoch hat sie auch gesagt, dass sie davon überzeugt ist, dass diese Menschen, diese Männer jetzt vor Gott verheiratet seien. Warum auch nicht? Kann denn Liebe Sünde sein? Und diese Frau hat auch, ich will nicht gegen die Kirche direkt schlagen, sie hat auch Widerspruch da erfahren, dem auch gesagt, das war so nicht richtig, das ist auch keine richtige Ehe. Spannenderweise haben sie gesagt, sie trauen nur Leute, die auch standesrechtlich, standesamtlich getraut werden können. Spannend, dass sie nicht gesagt haben, sie trauen nur Leute, die auch nach der Bibel getraut werden können. Okay. Aber ich fand, es ist einfach ein passendes Beispiel. Ist doch, wenn du heute dich polygamisch und homosexuell in eine Ehe vor Gott segnen lassen möchtest, du findest jemanden, der es macht. Genauso wie die Daniter eben diesen Leviten gefunden haben, der ihnen genau das gesagt hat, was sie hören wollten, nämlich, dass sie letztlich ihren eigenen Weg verfolgen sollen. Aber auch hier müssen wir nicht einfach immer nur auf die Welt zeigen oder auf den offensichtlichen Abfall um uns herum, sondern wir können auch in ganz kleinen Fragen uns selbst hinterfragen und prüfen und müssen einfach wissen, dass wir, glaube ich, da alle schnell auch in unserer heutigen multimedialen Welt, in unserem Zeitalter des Individualismus, schnell und leicht darin sind, dass wir genau uns die Antworten auf die Fragen so suchen, wie wir sie gerade gerne hätten. Seien es Verständnisfragen Gott gegenüber, Lehrfragen oder andere Dinge. Und ich denke, das ist, habe ich vorhin schon gesagt, es geht nicht da, ich glaube, Menschen fallen nicht ab von Gott oder schlagen einen falschen Weg ein, folgen und plötzlich einer Irrlehre, weil sie sich direkt dazu entscheiden, nö, ich möchte Gott jetzt ungehorsam sein, sondern sie folgen plötzlich anderen Meinungen, legen vielleicht die Bibel anders aus als vorher, nehmen andere Antworten an, weil es sich halt gut anfühlt und weil sie diese Antwort bekommen. Und dann müssen wir auch uns selber prüfen. Und genauso können wir fragen, in welchen Bereichen sind wir nicht diejenigen, die Fragen stellen, sondern diejenigen, die Antworten geben. Sind wir bereit, unsere Geschwister zu ermahnen, zurechtzuweisen und gegebenenfalls auch Antworten oder Hinweise zu geben, die man vielleicht gerade nicht hören möchte, eben nicht diese Antwort auf die Frage zu geben, die einem gerade passt. Das ist alles sehr herausfordernd. Und wie können wir dem begegnen? Ich denke, die Jahreslosung passt dazu gut. Prüft alles, das Gute behaltet. Wir müssen Gott und sein Wort kennen und besonders Jesus, weil außer ihm hat niemand jemals die perfekte Nachfolge Gottes gelebt. Das kann niemand mehr wiederholen. Und allein an seinem Maßstab können wir das prüfen. Allein die Bibel ist der Maßstab, an welchem wir Gottes Willen bemessen können. Und keine Lehrer, keine Kirche, keine Tradition kann dies tun. Und wir sehen an unserem Text auch ganz gut, die zeitliche Nähe einer Lehre oder Tradition zur Abfassungszeit der Bibel allein ist kein Totschlagargument oder kein entscheidendes Kriterium, um die Wahrheit oder Richtigkeit einer Lehre zu untermauern. Zurück zu unseren Danitern. Die wollten das nicht prüfen oder konnten es nicht mehr, was der Levit ihnen da mitgegeben hat. Sie ziehen dann weiter nach Lais. Jonas, du hast nochmal deinen Part mit der Karte. Und dort sehen sie eben ein Superland und ein leicht zu besiegendes Volk. Ganz oben auf der Karte kann man die Stadt Sidon sehen und ein bisschen schräg drunter ist auch wieder Dan geschrieben und Laish mit SH hinten. Das ist also das Gebiet, in welches jetzt die Daniter hingezogen sind. Und wir können direkt sehen, das ist auf jeden Fall weit weg von dem, wo sie ursprünglich hin sollten. Und wir erinnern uns wieder, dann, also die Kundschafter haben weitergelesen, kommt man zurück nach Zoran Eschatol zu dem Rest des Stammes und erzählen, hey Leute, wir haben das beste Land gefunden und die Bewohner sind schwach. Die kriegen wir locker besiegt. Die sind nicht stark und furchteinflößend, sondern die sind leicht zu besiegen und sprechen dann auch direkt aus, hey Leute, Gott hat dieses Volk in unsere Hand gegeben, sagen die zweimal. Also da rechtfertigen sie das Ganze dann doch wieder mit Gott, weil sie sagen, hey, das ist leicht, das fühlt sich gut an, da haben wir Erfolg, das ist der einfache Weg. Und da können wir wieder den Vergleich ziehen, wie das damals war, als die richtige Landeinnahme stattfand, als Gott wirklich gesagt hat, zieht dort hinein und ich will euch das Land geben. Wir haben es schon vorhin gehört, da waren die Feinde stark, da waren die nicht schwach, da waren sie furchteinflößend und hatten starke Bündnisse, waren schwer zu besiegen. Genau das wollte Gott, genau dahin wollte er das Volk Israel führen. Er wollte, dass es für sie schwierig erscheint, fast unmöglich, dass sie sich völlig in seine Abhängigkeit begeben müssen. Und das klar ist, entweder wird er retten oder wir werden von denen vernichtet. Und dadurch wollte er sich verherrlichen, hat es auch getan, wenn wir das Buch Josua lesen. Und das sollte für die Israeliten letztlich ein Gewinn werden, ein Segen, ein Wachstum in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung zu Gott, dass sie was Krasses mit ihm erleben und davon erzählen können. Und sie sollten lernen, dass solche Siege für Gott eine Kleinigkeit sind, um dann vielleicht einen anderen Blick später auf das zu erhalten, was Jesus getan hat, dass es auch ein Sieg war, aber dass das Gott eben alles gekostet hat und für ihn sehr herausfordernd war. Und alledem, diesem eigentlichen Plan Gottes, dem Wachstum, das er mit ihnen vorhat, entziehen sich die Daniter hier und ziehen stattdessen nach Lais. Zweimal wird betont in unserem Text, dass das Volk schwach war, ohne Bündnisse. Auch hier, wir leben in Zeiten, eben das Wohlstandsevangelium, so wird der Begriff gerne genannt, gesucht und von vielen Menschen gelehrt wird. Erfolg im Glauben, Erfolg im Leben ohne Anstrengung, Ruhe, keine Mühen. Und ja, das Leben als Christ ist auch ein siegreiches Leben. Es ist so, dass Jesus uns so viele Verheißungen gemacht hat, dass wir Ruhe haben dürfen in ihm, dass wir bei ihm sicher sind, dass wir in ihm einen festen Stand haben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28. Also ja, es ist uns verheißen, dass wir bei ihm Ruhe finden dürfen und auch Frieden haben. Aber gleichzeitig ist uns auch verheißen, dass eben das Leben als Christ auch ein Leben des geistlichen Kampfes ist und der auch anstrengend und manchmal leidvoll ist. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, Vers 18 und 20. Und Paulus greift es auf in 2. Timotheus. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also ja, das Leben als Christ ist ein siegreiches Leben, aber es ist auch ein Leben von Anstrengung, Verfolgung und geistlichen Kämpfen. Beides ist wahr und beides muss sich in unserer Wahrnehmung die Waage halten, in unserer Verkündigung und auch in unserem Leben. Wir sollen uns nicht immer abmühen und es schwer haben und bedrückt durch die Welt gehen, sondern freudig und gestärkt und gefestigt in Gott, aber gleichzeitig nicht träge und mit uns selbst beschäftigt und einfach zufrieden. Genau das ist aber das, was die Daniter suchen und in Lais finden. Und damit finden sie Ruhe. Und ich habe diesen letzten Punkt dann, der hoffentlich schneller geht als der Rest, mit falsche Sicherheiten oder der große Trugschluss überschrieben. Jetzt kommt eben ein ganz langer Abschnitt, in dem wir lesen können, wie dann die Daniter losziehen, motiviert, nach Lais hoch, zwischendurch wieder bei Micha vorbeikommen, diesen Götzen mitnehmen und auch direkt den Leviten sagen, hey, bei uns hast du noch mehr Vollmacht, mehr Leute, denen du was zu sagen hast, das ist ein Karriereschritt, komm doch mit. Und der Levit macht es auch sofort. Micha verliert seinen Götzen und steht mit leeren Händen da. Wir lesen, dass die Landeinnahme erfolgreich ist und Daniter ihre eigene Stadt bauen und sie dann nennen und am Ende Jonathan zu ihrem Priester machen. Und Jonathan, da nehmen viele Ausleger an, dass das eben der Name von diesem Leviten sein soll, von dem wir vorher gelesen haben. Und auffällig ist eben auch, dass da steht Jonathan, dass er der Sohn Gershoms oder Gersons war. Und das ist ein Sohn Moses gewesen direkt. Viele sind sich da nicht ganz einig, ist es jetzt direkt der Enkel von Mose oder nicht. Aber auf jeden Fall gehört er eben zu der Familie. Er gehört zu der Familie, welche einmal die geistliche Leitung über Israel hatte. Und dieser Mann dient jetzt für dann an einem Götzentempel. Und was hier passiert ist, die Daniter haben Erfolg. Es läuft doch alles super. Wir haben endlich das, was wir wollten. Wir haben endlich Ruhe, wir haben endlich ein Land. Das ist perfekt. Wir haben das ohne großen Kampf einnehmen können. Gott hat es in unsere Hand gegeben, weil sonst hätten wir es ja nicht so leicht gehabt. Und jetzt bauen wir auch unsere eigene Gebetsstätte hier auf, dann brauchen wir nicht immer nach Silo runterziehen und dort im echten Haus Gottes anbeten. Das ist so vielleicht ihre eigene Wahrnehmung gewesen. Aber der Blick von außen, der ist desaströs. Wenn wir auf die Landkarte geschaut haben, dann sind die Daniter ganz so anders und total weit weg als ursprünglich von Gott vorgesehen. Und es ist völlig klar, das Land wurde nicht durch Gottes Stärke eingenommen, sondern aus eigener Kraft. Und unter Mitführung letztlich eines Götzenkults. Statt große Feinde und große Siege zu besiegen und große Siege zu erringen, im Glauben zu wachsen, starke Sachen mit Gott zu erleben, wurde ein schwaches Volk vernichtet. Und dann hatte einen Platz eigentlich im Zentrum Israels und sind jetzt ganz im Norden, abseits. Unser Text deutet auch schon an, dass sie später dann die Ersten sein werden, die eben von der Wegführung des Nordreichs Israel betroffen sein werden. Aber das merken die Daniter hier nicht. Sie fühlen sich super, fühlen sich gut. Und weil es sich gut anfühlt, das kann doch keine Sünde sein. Wenn ich Erfolg habe und belohnt werde, dann ist Gott mir doch gnädig, offensichtlich. Und das Paradoxe ist, dass ein Kapitel zuvor das auch schon jemand gesagt hat, und zwar der Micha. Der Micha hat auch gesagt in Richter 17, Vers 13, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Und Micha, haben wir gelesen, war derjenige, der völlig ohne irgendwas dagegen machen zu können von den Danitern, das alles weggenommen bekommen hat. Da war überhaupt keine Sicherheit. Alles, was er gedacht hatte, was ihm was bringt, war mit einem Schlag weg. Und das Paradoxe, diejenigen, die es mit einem Schlag weggenommen haben, die hängen sich jetzt genau an die gleichen Sicherheiten, an die gleichen Götzen. Und welch traurigen Zustand beschreibt eben der letzte Vers in unserem Kapitel. Sie beten ein Schnitzbild in ihrem neuen Land an, während das Haus Gottes, während Gottes Gegenwart, bildhaft, in Silo zu finden ist. Was können wir abschließend mitnehmen? Wir haben schon einige Sachen gesagt, selbst prüfen, wo wir vielleicht Fragen stellen und Antworten suchen, die Gott uns längst gegeben hat. Und wir kriegen da erneut durch das Richterbuch den Spiegel vorgehalten über unsere eigene Zeit und zeigt, dass es immer noch heute brandaktuell ist. Wir können mitnehmen, dass nicht immer alles, was sich gut anfühlt und nach unseren Vorstellungen nach Erfolg aussieht, auch im Sinne Gottes erfolgreich ist. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Wir können dankbar sein, dass Gott uns sein Wort zur Verfügung stellt und den Heiligen Geist, sodass wir prüfen können selbst, dass wir nicht uns verlassen müssen auf irgendeinen dahergelaufenen Leviten, der uns was sagt, sondern dass wir eben da auch einen Vorsprung oder mehr haben als die Daniter damals, die eben nicht den gesamten biblischen Kanon schon zur Verfügung hatten. Und wir können auch Trost haben und Frieden darin finden, dass auch wenn es man sich fragen kann, hey, wie soll ich immer Gottes Weg erkennen, seinen Plan? Dass zum einen schon viele Menschen vor uns auch das geschafft haben, die Gott treu gewesen sind, auch wenn es nicht immer leicht war. Und eben auch am Umgang Jesu mit seinen Jüngern sehen, wie auch er absolut treu und langmütig darin ist. Wie oft haben die Jünger genau das Gegenteil erwartet oder gemacht von dem, was Jesus vorhatte. Wie oft musste auch in der Apostelgeschichte die Gemeinde noch lernen, dass Gott noch viel mehr im Sinn hatte oder ganz andere Sachen im Sinn, als sie sich erstmal gedacht hatte. Und doch ist er ans Ziel gekommen, weil er treu ist und weil eben auch, das ist der Unterschied zu unseren Danitern hier, die diese Menschen an ihm festgehalten haben. Und auch in Bezug auf die Daniter gibt es noch einen Hoffnungsschimmer. Weil wir können davon ausgehen, dass eben nicht alle Daniter mit in den Norden nach Lais gezogen sind. Einige sind vor Ort geblieben. Einige sind dort geblieben, wo Gott sie haben wollte. Und wir haben schon von Simson gehört, der viele Jahre später wirkte. Auch er war ein Daniter. Und als Gott seinen Eltern, seiner Mutter erscheint und ankündigt, dass er geboren werden wird, da steht, dass diese Eltern in Zora lebten. Also genau dort, wo die Daniter hier geflohen sind vor dem, was Gott vorhatte. Also wir können sehen, Gott hat seine Leute, Gott hat einen Überrest, auch wenn manchmal es scheint, als würden alle seine Worte, alle seine Vorstellungen in den Wind geworfen. Damit bin ich am Ende der Predigt. Ich habe nur irgendwie gedacht, also das ist der Text. Ich glaube, das ist das, was im Text drinsteht, das ist manchmal nicht so erfreulich im Richterbuch. Trotzdem wollen wir jetzt in eine Lobpreiszeit übergehen. Und ich habe mir gedacht, es ist auch schon heute im Pre-Service rausgekommen bei Fabio, das hat auch gut gepasst für die Leute, die dabei waren. Es ist ein harter Text, aber eigentlich steckt auch wieder so viel drin, dass Gott doch was Gutes vorhatte. Er hat doch was Gutes im Sinn gehabt. Er war doch da. Sie hätten es machen können mit ihm. Wir haben die Bestätigung, dass er dabei war in den ganzen anderen Fällen in Josua, dass er sein Wort gehalten hat. Und ich glaube, darüber, mit diesem Blick, können wir uns auch wieder freuen, können dankbar sein, können auch jetzt gleich in Lobpreis gehen und anbeten und eben froh sein darüber, dass wir ihn haben, dass wir den Heiligen Geist haben, sein Wort und dass wir so viel erleben dürfen, dass er treu ist und seine Worte, seine Verheißungen auch einhält. Amen.